Sterntalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Ja, moin und herzlich willkommen zur ersten Millern-Talk-Ausgabe der neuen Saison. Mein Name ist Alexander Laux und mir gegenüber sitzt Maximilian Bronner. Moin, Max.
Moin.
Ja, und wir sitzen hier im Studio, im netten Abendblatt-Studio. Und das ist nämlich neu in dieser Saison. Könnt ihr uns auch bei YouTube verfolgen, spielt Spaß dabei oder weiterhin über alle gängigen Podcast-Plattformen. Ja, und es sind nur noch ein paar Tage bis zum Saisonstart, Max, und kribbelt so langsam. Das ist ja so eine klassische Einstiegsfrage, aber so WM war ja ganz nett zum Überbrücken, aber eigentlich zählt ja der Bundesliga- oder eben Zweitliga-Fußball.
Ja, also jetzt am Wochenende gab es das erste Testspiel schon mal am Millerntor, da war es halb voll, aber es macht auf jeden Fall wieder Spaß. Auch ich freue mich darauf, jede Woche wieder ins Stadion zu gehen. Sommerpause war durch den Abstieg ja ein bisschen kürzer, kann man also auch als Vorteil sehen, dass sie abgestiegen sind. Nicht so lange warten auf die neue Saison.
Ja, man muss immer das Positive sehen. Ja, wie ist denn die Abstieg war ja bitte eigentlich auch irgendwie vermeidbar, so in meinen Augen. Aber okay, das ist irgendwie vergossene Milch. Wie ist die Stimmung aktuell rund um den Verein? Wie würdest du das einschätzen? Du warst ja auch mit im Trainingslager in Flachau.
Korrekt, ja. Also ich habe den Eindruck, dass es sehr gelöst ist. Also es war schon auffällig, wie gut gelaunt alle wieder waren. Da war jetzt keine große Trauerstimmung zu vernehmen. Als sie alle aus dem Urlaub zurückkamen, hatten eigentlich fast alle Spieler, außer die vielleicht noch auf dem Sprung sind, den Verein zu verlassen, aber sonst auch Spieler, die in der vergangenen Saison wenig gespielt haben, ja, neue Hoffnung, neuen Mut, neuen Elan geschöpft. Dazu hat auch der Trainerwechsel beigetragen, würde ich sagen. Ja, das wäre mal so ein gewisser Neustart, neue Chancen für alle. Und diese Last, das haben auch manche Spieler beschrieben, ist weg vom Abstiegskampf. Die gibt es jetzt nicht mehr. Und im Grunde genommen ist die Uhr einmal auf Null gesetzt worden bei St. Pauli und kann losgehen.
War denn die letzte Saison noch in irgendeiner Form trotzdem ein Thema, auch wenn einige Leute ja auch nicht mehr da sind? Da kommen wir ja auch gleich noch dazu.
Also in der Aufarbeitung schon, für die Spieler glaube ich weniger. Es gab ja nach Saisonende so eine dreiwöchige Schwebephase mit Alexander Blessin, dem alten Trainer, wie es da weitergeht. Da wurde viel gesprochen, auch im Hintergrund zwischen Trainer und Sportchef, zwischen St. Pauli Sportchef und neuen Trainerkandidaten. Also es ging viel hin und her und am Ende war es aus meiner Sicht, glaube ich, der richtige Schritt, den Trainer zu wechseln. Es war schon sehr festgefahren, teilweise am Saisonende. Blessin hat so ein bisschen ideenlos gewirkt und auch, was man so aus der Mannschaft hört, waren jetzt nicht immer alle Spieler noch so zufrieden, wie sie es in den vielleicht anderthalb Jahren zuvor mit ihm waren.
Ja, unfassbar eigentlich, ne? Dass sich das so verändert. Ich meine, es ist kein neues Phänomen, aber eigentlich total gefeiert und gehypt, auch bei anderen Vereinen gehandelt. Und dann, war das so festgefahren bei ihm, ohne jetzt zu sehr abschweifen zu wollen? Aber das interessiert mich jetzt doch.
Also sie haben natürlich schon sehr konsequent an ihrem Spielsystem und Konzept festgehalten, auch während der Saison, denn da gab es 9 Niederlagen in Serie und trotzdem hieß es, wir stehen zuerst hinten sicher, wollen die Null halten. Das ist auch verständlich, wenn man in der Bundesliga aktiv ist mit diesem vergleichsweise geringen Kaderwert dann. Mhm. Aus meiner Sicht muss man den Fokus auf die Defensive legen. Im Winter hätten sie noch einen Stürmer verpflichten können, der ihnen möglicherweise, weiß man ja auch nie, mehr Tore garantiert hätte. Mhm. Haben sie sich dagegen entschieden. Ja, und so war es denn am Ende, du sagst vermeidbar, ich sehe es ähnlich, ein Abstieg, den man schon hat kommen sehen. Und wenn man sich dann in so eine Negativspirale reinentwickelt, ist es dann vielleicht auch schwierig, da wieder rauszukommen.
Okay, aber wir wollen ja in erster Linie nach vorne ganz schauen. Genau. Und Trainingslager, Vorbereitung insgesamt, wen siehst du da im Moment so als Gewinner oder gibt wahrscheinlich mehrere Gewinner. Wen würdest du da hervorheben bisher?
Also als erstes fällt mir Martin Kaas ein, der schon in der vergangenen Saison da war, Stürmer aus Magdeburg, damals als Zweitliga-Vize-Torschützenkönig gekommen, mit großen Erwartungen, 4 Millionen Euro Ablöse, hat diese Erwartungen nie erfüllen können in der abgelaufenen Saison. Und ja, hat auch sehr, ja eigentlich so als Symbol dieser Mannschaft am Ende sehr nachdenklich, verkrampft, zweifelnd gewirkt. Und kam mit so einem breiten Grinsen wieder aus dem Urlaub, wie ich ihn eigentlich noch nie zuvor gesehen hatte. Mhm. hat in 5 von 6 Testspielen getroffen, wirkt total befreit. Auch das neue System, das ja sehr viel mehr auf Ballbesitz jetzt ausgelegt ist, kommt ihm zugute. Und ja, den sehe ich auf jeden Fall als Gewinner der Vorbereitung. War teilweise nur noch Stürmer Nummer 3-4 letzte Saison. Ist jetzt unangefochtene Nummer 1 im Sturm, wo sie ja mit Doppelspitze jetzt meistens agieren werden. Anderer Spieler vielleicht noch Luis Oppi. Auch in der Hinrunde Stammspieler gewesen, dann auf Linksverteidiger Nummer 3 abgerutscht in der Rückrunde und ist jetzt auch wieder unumstritten. Wird Beginn auch am Wochenende gegen Greuther Fürth. Das sind so die zwei Spieler, die mir als erstes einfallen.
Ja, welchen Trick, du hast ja eben schon ein bisschen andere Ausrichtung genannt. Rapp steht ja auch für einen eher so, kann man so sagen, offensiveren Ballbesitz, Fußball. Ich nehme an, das konnte man ja auch schon sehen. Im Testspiel konnte ich jetzt nicht sehen am Wochenende. Wie erlebst du ihn jetzt so bisher? Was hat sich so auch gerade taktisch vom System her verändert? Du hast gesagt, auch zwei Spitzen, klar. Was ist sonst noch neu?
Das Aufbauspiel hat sich schon sehr verändert, würde ich sagen. Die spielen natürlich immer noch mit 3 Innenverteidigern und 2 Außenverteidigern, die im Grunde die gesamte Seite beackern sollen. Trotzdem ging unter Blessin sehr viel vertikaler durch die Mitte, steil, Klatsch, Umschaltspiel war da angesagt. Und dadurch, dass St. Pauli jetzt auch mal ruhiger aufbauen will und wird, rotieren die Innenverteidiger sehr viel stärker. Dadurch wird ein bisschen Unruhe beim Gegner verursacht. Und im Grunde ist es so, dass der zentrale Innenverteidiger fast bis an die Seitenlinie mit rausschiebt, der rechte Innenverteidiger oder der linke Innenverteidiger die Seite hoch und man so die Überzahl auf den Flügeln herstellt und sich da versucht durchzukombinieren. Flanken haben eine sehr viel größere Bedeutung gewonnen als noch unter Blessin. Und ja, also das ist so die Grundidee. Natürlich wird auch mal durchs Zentrum gespielt, aber die Flügel haben schon an Bedeutung gewonnen.
Und was ist das so für ein Typ? Wie muss ich mir das vorstellen? Also man kennt ihn ja, ich kenne ihn jetzt eben bisher nur aus dem Fernsehen, so aus seinen Interviews, klar. Aber wie gibt er sich so rund um die Trainingseinheiten bisher?
Also sehr positiv. Rein örtlich oder sprachlich ist es kein großer Unterschied zu Blessin. Das ist vom Schwaben zum Baden gewechselt.
Oh, da würden aber sagen, es ist ein Riesenunterschied, ne?
Da muss man vorsichtig sein, das stimmt. Ja. Nein, aber sehr offener, sehr positiver Typ. In der Trainingsansprache hat sich verändert, dass auch jetzt 50% Deutsch gesprochen wird, würde ich sagen. Unter Blessin lief alles auf Englisch. Das hat sich so ein bisschen angepasst. Ansonsten, er spricht sehr viel mit den Spielern, führt viele Einzelgespräche, versprüht einfach so eine neue Euphorie, neue Ideen. Und ich glaube, das kommt auch ganz gut an der Mannschaft an.
Nochmal nachgehakt, weil das ist ja immer eine spannende Frage, was viele Leute mich auch interessiert, mit so der Sprache so untereinander. Du sagst jetzt 50%, ist das Ziel denn ganz klar des Vereins, okay, wir wollen da 100% oder ist so eine Mischung eigentlich okay oder wie streng oder wie, man kann ja auch strategisch irgendwas verfolgen, damit wird sowas gehandhabt?
Also ich glaube, eine Vorgabe vom Verein gibt es da weniger. Das Team ist ja sehr international mit, was weiß ich, wie vielen Nationalitäten, die da im Kader stehen. In der Startelf standen jetzt, glaube ich, mit Ben Voll und Luis Oppi 2 deutsche Spieler. Gut, dann gibt es noch David Nemeth, der spricht Österreichisch. natürlich verstehen auch Spieler wie Jackson Irvine, Eric Smith, die sind schon seit vielen Jahren da, die verstehen auch Deutsch. Und trotzdem ist es auch für uns in den Interviews so, dass wir lieber mit ihnen Englisch sprechen, damit sie nicht nur sprechen, sondern auch was sagen inhaltlich. Und da hilft es teilweise dann schon, auf Englisch zu wechseln. Und so ist es bei den Trainern oder bei Blessin auf jeden Fall so gewesen, dass er halt alle mitnehmen wollte, immer versucht hat, alle zu integrieren über die Sprache. Genauso kann ich jetzt aber auch verstehen, dass jeder Trainer da selbst seine eigene Fahrtrichtung auswählt, ob er das auf Deutsch oder auf Englisch kommunizieren will, teilweise so in einer motivationalen Ansprache kurz vorm Anpfiff. Das hat Jackson Irvine zuletzt in der abgelaufenen Saison übernommen auf Englisch, weil er als Muttersprachler da, meint auch Blessin, einfach die besseren, treffenderen Worte finden konnte als der Trainer, der dann vielleicht im Kopf noch übersetzen muss und vielleicht nachdenkt, was könnte jetzt das beste Wort sein, um die Mannschaft um heiß zu machen. Könnte ich mir vorstellen, dass Rapp das dann auch lieber auf Deutsch macht.
Ja.
Das sind so die Feinheiten, aber das ist ja rein fußballinhaltlich, macht das keinen großen Unterschied, würde ich sagen.
Ja. Naturgemäß gab es ja viele Abgänge, viele Wechsel, jetzt auch wenn du einen Abstieg hast, gibt ja sowieso immer Wechsel heutzutage, aber jetzt nochmal verstärkt und trotzdem schon erstaunlich, finde ich, dass dann die Stimmung jetzt schon so sehr gut ist eigentlich, ist ja positiv hervorzuheben, aber es gehört ja auch dazu, zu dem Geschäft, dass sich immer noch was tut, so bis zum Transferschluss, weiß nicht, Anfang September, 2. September oder wann das diesmal ist. Was tut sich noch, Max? Guck mal in die Glaskugel.
Also vor ein paar Tagen hat sich zumindest auf der Rechtsverteidigerposition was getan. Da ist ja Manolis Saliakas nach Piräus verkauft worden. Da haben sie jetzt einen neuen Finnen aus Schweden verpflichtet. Roni Jansson heißt der junge Mann, 22 Jahre alt. Der ist aber eher Herausforderer auf der Position. Erwartet wird noch, dass Joel Fujita, der mit 10 Millionen Euro Marktwert der wertvollste Spieler ist im Kader, ja vermutlich in die Bundesliga oder zweite englische Liga, könnte ich mir auch vorstellen, wechseln wird. Da ist auf jeden Fall ein Auftrag bei seinem Berater hinterlegt worden, dass der sich einen neuen Verein für Fujita suchen soll. Da gibt es noch kein konkretes Angebot, das wird aber passieren aus meiner Sicht. Genauso wie bei Eric Smith, der ja in der vergangenen Sommerperiode schon wechseln wollte, damals nicht durfte, weil es zeitlich zu knapp war. Ist jetzt auch wieder auf dem Sprung, quasi, wenn es ein passendes Angebot gibt, wird er wechseln. Und dann wird St. Pauli zumindest mal für Fujita, da wird parallel auch im Hintergrund schon gesucht, auch versuchen, einen Ersatz zu holen, der dann auch ja, Stammspielerpotenzial hat.
Das ist ja eigentlich schon.
Und, Entschuldigung, ein Ersatztorwart wird auch noch gesucht.
Ja, es ist ja eigentlich eine ganze Achse weg jetzt, ne? Kann man sagen. Also schon Spiele, die man sich richtig gewöhnen konnte. Jackson Irvine gehört ja auch dazu. Wie schätzt du das ein bei ihm? Du hast ihn eben nicht genannt.
Das ist tatsächlich ein spannendes Thema, weil, ja, wie du sagst, der war jetzt auch ein paar Wochen lang nicht da. Der war bei der WM, dann 3 Wochen im Urlaub, ist noch nicht so richtig wieder ins Teamtraining eingestiegen, das soll diese Woche passieren, aber die Saison beginnt am Wochenende und in seiner Abwesenheit hat sich da ja fast eine neue Achse schon entwickelt, also mit dem neuen Torwart Ben Voll, der neuen Nummer 1, dann im Abwehrzentrum Markus Mathiesen aus Magdeburg, wenn man das so weiterdenkt, im Mittelfeld Matthias Rasmussen, der da jetzt auf der 6 den Ton angibt, davor Branimire Gotha, Neuzugang aus Fürth. Und vorne eben Martin Kaas, das ist so, würde ich sagen, die neue St. Pauli-Achse. Und Jackson Irvine hat momentan, auch natürlich, weil er nicht da war, so ein bisschen das Nachsehen ist mein Eindruck. Und steht auch noch eine Kapitänsentscheidung ins Haus, die diese Woche ansteht. Das wird auch spannend zu beobachten sein.
Hat Andreas Bornemann noch ein bisschen was im Köcher, ein bisschen Geld, um noch nachzulegen? Weil das ist ja, wirkt ja alles, wie so häufig in den vergangenen Jahren, sehr seriös. Also auch eben, man geht da nicht voll ins Risiko und sagt, wir wollen jetzt so wie Wolfsburg zum Beispiel, die dann einfach die Kohle raushauen, wir wollen unbedingt sofort wieder hoch. Wie siehst du das?
Also er sagt zumindest, dass sie jetzt nicht unter Druck stehen, verkaufen zu müssen, was ja schon mal ein gutes Zeichen ist, dass auf jeden Fall auch Geld vorhanden ist. Auch im Winter war Geld vorhanden. Man hat sich einfach dagegen entschieden, dieses Geld so in dieser risikohaften Form dann vielleicht einzusetzen. Das ist ja typisch St. Pauli, dass man dann eher den Sicherheitsweg wählt, was ja auch verständlich ist. Dadurch ist man jetzt auch in einer komfortableren Situation auf dem Transfermarkt. Also man kann auf jeden Fall noch verpflichten. Ist die Frage, ob man bei St. Pauli immer Chance-Risiko-Abwägung vielleicht ein bisschen anders gewählt als bei anderen Vereinen, aber finanziell steht der Verein gut da.
Man hat ja wirklich das Gefühl, eigentlich kann es natürlich auch passieren, dass so ein bisschen es böses Blut gibt bei einem Abstieg, wenn der sportliche Misserfolg einfach da ist oder wenn man die Ziele, wobei natürlich immer ein Abstieg irgendwie möglich ist bei St. Pauli. Ne? Im Moment dafür sind sie noch nicht lange genug in der Bundesliga gewesen. Aber es lief doch eigentlich alles relativ ruhig. Natürlich hast du die Personen mit Uke Göttlich, mit Bornemann. So, teilst du das oder gab es dann schon im Umfeld ein bisschen Unzufriedenheit und Leute gesagt haben, ja, scheiße, und jetzt müssen wir wieder zweite Liga spielen und vielleicht kommen wir ja nicht sofort hoch, weil es ist ja wirklich, da kommen wir ja gleich noch drauf, schon ein ganz schönes, ja, eine Umbruchssaison.
Ja, also so im innersten Zirkel des Vereins, also mit Göttlich, Bornemann, dem Trainer, gab es keine Unruhe. Das hält ich auch für ja, unangemessen empfunden, weil größtenteils halt gute Arbeit gemacht wurde in den vergangenen Jahren, also da wurde sich schon viel Kredit erarbeitet. So rund um den Verein in der Fanszene hatte ich in der vergangenen Saison schon den Eindruck, dass die Ansprüche ein bisschen gestiegen sind nach dem einen Jahr Bundesliga. Da wurde es dann auch mal ein bisschen unruhiger auf den Tribünen, als dann eben an dieser sehr defensiven Spielweise festgehalten wurde. Hieß es, das ist kein St. Pauli-Fußball mehr. Marcel Rapp hat jetzt gesagt, er will wieder mehr St. Pauli-Fußball spielen. Das war jetzt, glaube ich, nicht direkt als Kritik der alten Spielweise gegenüber zu verstehen, aber schon ja, wieder mehr Ballbesitz, mehr Elan, mehr mitreißender Fußball. als dieser sehr defensive Fußball in der Bundesliga. Und ich glaube auch, dass sich so schnell die Gesamtstimmung auch im Umfeld des Vereins wieder verbessern wird, obwohl sie jetzt auch nie richtig, richtig schlecht war.
Also du glaubst schon, dass dann die, was immer die Frage, welche Erwartungen setzt dann das Umfeld an die neue Saison an? Was glaubst du, was ist dein Gefühl? Das kann man ja nur so ein bisschen erahnen, wieso die Erwartung jetzt bei den Fans ist für die neue Saison.
Also ich glaube schon, und das ist auch vom Team, glaube ich, zu verlangen, dass man im oberen Bereich der Liga mitspielen kann und wird. Das sollte auch der Anspruch sein. Das ist auch intern der Anspruch, ohne dass jemand jetzt sagt, wir wollen auf jeden Fall aufsteigen und wir müssen aufsteigen. Das ist vielleicht in Wolfsburg anders. Die sind ja auch als klarer Meisterkandidat eigentlich schon in jeder Stecktabelle eingetragen. Da gibt es eigentlich denn dann nur noch einen weiteren direkten Aufstiegsplatz. Und da wird's, also da wird St. Pauli aus meiner Sicht zu den Kandidaten gehören. Da gehören aber auch noch 3, 4, 5 andere Vereine dazu. Also es ist jetzt natürlich noch schwierig zu sagen. Du hast selbst gesagt, die Transferperiode läuft noch fast einen Monat lang. Da kann noch ganz schön viel passieren. Bei manchen Vereinen ist schon eine ganze Menge passiert, bei anderen noch sehr wenig. Ich denke zum Beispiel an Hertha BSC. Dynamo Dresden ist so ein bisschen, ja, könnte man sagen, Geheimfavorit aus meiner Sicht, als Aufsteiger mit der.
Warum haben die sich ganz gut verstärkt? Ich muss gestehen, da habe ich jetzt nicht so drauf geguckt.
Wenn man den Kader so sieht, haben sie sich eigentlich nicht so sehr verändert, aber die sind eingespielt gewesen in der vergangenen Saison, sehr viele Leihspieler gehabt, die sie jetzt fest verpflichtet haben. Man muss dazu ein paar schlaue Transfers aus meiner Sicht gemacht. Es kann natürlich sich auch noch alles verändern und man weiß nie, wie die Saison beginnt. Trotzdem, Heidenheim hat nie so richtig jemand mit auf dem Zettel. Die haben trotzdem einen spannenden Kader, die haben auch ihren Kern behalten, die haben mit Frank Schmidt einen sehr erfahrenen Trainer, da ist ein ruhiges Umfeld, die können auch oben mitspielen. Dann natürlich die üblichen Kandidaten, Hannover, ich weiß nicht, Kaiserslautern ist ja deine Ecke.
Deine alte Ecke, ja.
Also es gibt schon eine ganze Reihe von Kandidaten.
Okay, und was glaubst du denn persönlich? Also der Kicker hat, wir sprechen ja heute am Montag, der Kicker hat in seiner neuen Ausgabe geschrieben, St. Pauli zählt nicht zu den Aufstiegskandidaten. Sie werden auch nicht unten reinrutschen, aber das klingt so nach Platz 6 bis 8 oder 5 bis 8. Wenn es ganz gut läuft, vielleicht mehr. Was ist deine Prognose?
Ich finde schon, dass sie kadertechnisch, wenn es auch keine größeren Verletzungen gibt, von Schlüsselspielern das Potenzial haben, mit einer sehr starken ersten Elf aus meiner Sicht auch oben mitzuspielen. Und wie gesagt, ob das dann Platz 5, 4, 3, 2 werden kann, das ist einfach unseriös, das glaube ich jetzt zu prognostizieren. Aber wenn man auch das Abwehrpersonal sieht mit Tomoya Ando, der in der Bundesliga gut war, David Nemeth, der in der Bundesliga schon bewiesen hat, dass er da spielen kann, jetzt viel Verletzungspech auch hatte, und Markus Mathiesen, der sehr erfahren ist, aus Magdeburg die zweite Liga kennt, das ist einfach eine Top-Dreier-Innenverteidigung. Wenn die sich weiter einspielen, fit werden. Dazu Arkadiusz Pirka als Rechtsverteidiger, der auch in Bundesliga-Niveau hat, aus meiner Sicht, jetzt trotzdem bei St. Pauli bleiben möchte erstmal und auch ja schon die Ambition hat, oben mitzuspielen und sich weiterzuentwickeln. Luis Oppi ist ein guter Linksverteidiger. Und dazu hast du auf der 6, ich habe Matthias Rasmussen angesprochen, jemanden, der mit Champions-League-Erfahrung gekommen ist im vergangenen Winter, vom belgischen Topclub Saint-Gilloise. Das ist ein richtig guter Mann. Prigota, sehr guter Spieler, auch wenn er schon ein bisschen älter ist. Kaas war Vize-Zweitliga-Torschützenkönig, hatte ich auch schon angesprochen. Also das ist schon richtig, wenn die Mannschaft ins Rollen kommt und die Stimmung auch wieder besser wird im Team, was ja momentan so ist, kann ich mir schon vorstellen, dass sie da oben angreifen können.
Sag noch abschließend einen Satz zu Rogota, der für den natürlich ein besonderes Spiel gegen seinen Ex-Club. Wie hat er sich bisher eingefügt? Was macht er auf dich für einen Eindruck?
Für mich macht er den Eindruck, als wenn er schon 3 Jahre da wäre. Also er hat wirklich überhaupt keine Probleme, ist auch sich ins Team einzufinden, ist einfach ein sehr guter, offener Typ. Ist ja der älteste Spieler sogar im Kader, sogar älter als Jackson Irvine, ein paar Monate älter. Aber trotzdem sehr engagiert, macht kluge Bewegungen, kann diesen Ball so ein guter Kicker, einfach den Ball gut abschirmen, weiterleiten, schnelle Bewegung, spielerisch klug, kann mal tief gehen, kann in die Räume stecken für Cars und so weiter. Also das ist auf jeden Fall für mich aus meiner Sicht bisher der Königstransfer.
Okay. Ich bin gespannt, mag sehr spannende Einsichten. Der kleine Nachteil ist, es waren alles nur Prognosen und Vermutungen. Was denn tatsächlich davon eingetroffen ist, darüber werden wir dann in einer Woche sprechen, nach dem Spiel gegen Fürth. Ja, vielen Dank, Max, und an euch draußen alles Gute und wir hören und sehen uns.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.